Breitband Topic.
Auf der Internetseite storyfoy.com ist das Topthema heute das Erdbeben in Japan und seine Folgen erwartungsgemäß. Doch die Aufbereitung des Themas ist ungewöhnlich. Es ist kein journalistischer Bericht oder Film, es ist aber auch kein Twitter-Feed oder ein Blog. Es ist etwas völlig Neues. Hier wird von Usern produzierter Content, Videos, Twitter-Meldungen, Facebook-Einträge oder Fotos zu einer Geschichte zusammengebastelt von einem Autor. Da findet sich zum Beispiel eine Geschichte, die widerspiegelt, was User in den letzten Stunden während des Erdbebens erlebt und gefilmt haben. Und das Ganze ergibt einen sehr authentischen Eindruck. Geschichten zusammengestellt aus usergeneriertem Content, was bedeutet das für den Journalismus? Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass User die Berichterstattung mitbestimmen, wie Christian Schiffer beschreibt.
12 Minuten past 16 hours GMT, this is Al Jazeera.
Anfang Februar. In Ägypten hat Hosni Mubarak gerade seinen Rücktritt erklärt. Die Menge auf dem Tahrirplatz jubelt. Die Zugriffszahlen auf den Webstream von Al Jazeera steigen in diesen Tagen um 2500%. Dabei darf der Sender eigentlich gar nicht mehr aus Ägypten senden. Doch Al Jazeera macht aus der Not eine Tugend. Ganz normale Bürger versorgen den Sender mit News- und Videomaterial. Statt selbstproduzierter Beiträge liefert er Live-Blogs und YouTube-Videos von Augenzeugen. Ein Fernsehsender aggregiert verschiedene Social-Media-Quellen und formt daraus ein Programm, das aktuell ist und Authentizität vermittelt. Auch in den Online-Ausgaben von Zeitungen wie dem Guardian ist YouTube, Twitter und Co. schon Alltag in der Berichterstattung. Al Jazeera will demnächst sogar die Sendung The Stream starten, die sich nur noch aus Social-Media-Quellen speist. Eine konsequente Fortführung dieser Idee ist die Plattform storyfy.com. Der angemeldete Autor klickt sich aus verschiedenen Social-Media-Quellen eine Geschichte zusammen. Ein Bericht über Storyfy selbst kann zum Beispiel mit einem YouTube-Video beginnen, in dem der Gründer Bert Herrmann die Idee hinter Storyfy erklärt.
Storyfy is a way to make stories using social media, so you can take the real-time stream, tweets, photos and videos and put them together to tell a simple, beautiful story.
Dazu kann man Twitter-Meldungen einbetten.
This looks like an interesting concept, mashing stories into a seamless narrative, one to watch.
Und natürlich Blog-Einträge, etwa der des Blogs der Social-Media-Agentur 13. Stock.
Das Tool ist damit für Medienmacher und Autoren eine Möglichkeit, über Plattformen hinweg Meinungen und Artikel in einem ansehnlichen Layout und an einem Ort zusammenzuführen. Und zwar über Einbettung, nicht über Verlinkung.
Danach ist es sogar möglich, allen Quellen, die vorkommen, einen Link zu schicken, den diese dann weiterverbreiten können. Zurzeit befindet sich Storyfy noch in der Beta-Phase, aber einige Medien experimentieren schon damit. Der französische Nachrichtensender TV Cinq Mondes zum Beispiel benutzt Storyfy, um auf seiner Homepage über das Erdbeben in Japan zu berichten. Durch Dienste wie Storyfy rückt der Konsument näher an die Quelle, kann diese direkt einsehen, ohne sich im Wirrwarr von Hyperlinks und Hashtags zu verirren. So könnte Journalismus in Zukunft transparenter, schneller und glaubwürdiger werden. Und im Internet könnten all die kleinen Meinungsäußerungen, all die Tweets, Statusmeldungen, Blog-Einträge und was es alles sonst noch gibt, wieder zusammenfinden zu einem größeren Ganzen.
Christian Schiffer berichtete. Mit usergeneriertem Content eine Geschichte erzählen, ist das die Zukunft des Journalismus oder ist das schon der neue Journalismus? Das habe ich die Journalistin und Internet-Expertin Mercedes Bunz gefragt.
Ich glaube, die neue Form des Journalismus ist schon da, und zwar mit dem sogenannten Live-Blogging und eben genau also diesem Live-Begleiten der Ereignisse. Und Journalisten nehmen immer mehr selber eben genau das in die Hand. Das passiert ja nicht mehr außerhalb auf sogenannten Blogs, sondern Journalisten selber benutzen YouTube, benutzen mobile Berichterstattung von Leuten, die vor Ort sind, benutzen Bilder, benutzen Tweets. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Material wirklich echt oder nicht? Und darauf können wir eigentlich zwei oder drei Antworten geben als Journalisten oder zwei oder drei neue Techniken entwickeln. Die eine Sache ist, dass wir sagen können, es gibt so etwas wie eine neue journalistische, statistische Wahrheit. Das bedeutet, wenn ich einen Vorfall habe und ich habe 100 Tweets dazu, dann kann ich die zitieren. Selbst wenn ein Tweet falsch ist, dann kriege ich immer noch ein Mosaikbild quasi. Wenn ein Stein falsch ist, kann ich immer noch das Bild gut erkennen. Das andere Ding ist, dass Journalisten dann dahin tendieren, bestimmten Leuten zu folgen, denen sie trauen. Das heißt, die Quelle, die wird quasi als Live-Quelle plötzlich benutzt. Und man sagt dann, diesen Leuten auf Twitter könnt ihr folgen. Bei den Unruhen im Nahen Osten war das so. Diese Leute sind wirklich vor Ort, wir haben mit denen gesprochen und wenn sie weiter twittern, dann können wir sagen, das sind ja reale Leute vor Ort.
Wird sich das dauerhaft etablieren, dass diese sozialen Medien mit integriert werden und wird das eine neue Qualität in die Geschichten bringen oder ist das eine Episode?
Nein, das wird sich, glaube ich, dauerhaft etablieren. Also wir sehen ja, dass Mobiltelefone mit der Möglichkeit zu filmen und Bilder zu machen und live von vor Ort zu berichten und zu tweeten, auf Facebook Status-Update zu stellen, dass das einfach bleibt. Das ist jetzt seit einigen Jahren so, das geht auch nicht mehr weg, das wird eher noch mehr. Und deswegen muss der Journalismus da auch eine Technik erfinden und finden und sich quasi damit anfreunden oder auch einfach sich freuen. Also ich meine, es ist natürlich eine unglaubliche Bereicherung an Stimmen, die wir als Journalisten vor uns haben. Und wie das immer mit Stimmen ist, man muss eben sorgfältig zuhören, aber es ist eigentlich eher etwas Gutes.
Wie bedeutend ist denn heute eigentlich schon die Rolle der Social-Media-Quellen im Journalismus? Wir kennen Al Jazeera, wir wissen von einigen Zeitungen, dass das genutzt wird, aber das sind ja erst nur wenige Beispiele. Spielt das wirklich schon eine große Rolle heute im Journalismus?
Man kann in den Redaktionen des Journalismus sehen, dass sich langsam, aber sicher umgestellt wird. Ich habe zuletzt jetzt im Guardian mit Kollegen gesprochen, mit ehemaligen Kollegen und da ist das so, dass natürlich Social Media, das Einbinden von Social Media eine große Rolle spielt beim Live-Blogging. Aber ich sehe auch, dass das bei anderen Redaktionen ist. Die New York Times und CNN und BBC haben umgebaut. Die haben sozusagen ihre Social Media Crew verstärkt. Und da geht es wirklich darum, sobald ein Live-Ereignis passiert, Leute zusammenzusetzen und zu sagen, okay, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass die neue Art von Fact-Checking zu betreiben. Ihr müsst uns Tweets suchen, ihr müsst uns Bilder suchen, auf die wir uns verlassen können.
Aber das sind ja vielleicht so eine Art Pioniere des Journalismus, ja? Gehört das bald aber zum Portfolio eines jeden Medienunternehmens, dass man kuratierten Journalismus auch betreibt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es hier auf jeden Fall mit einer Form von Live-Berichterstattung zu tun. Wissen Sie, das ist einfach eine neue Form. Das ist so ähnlich wie wir sagen, okay, manche Zeitungen und Magazine haben Interviews und manche haben eher nur am Wochenende Interviews. Es ist einfach ein neues journalistisches Format. Das wird nicht auf alle Medienhäuser zurollen, aber auf die Medienhäuser, die Live-Berichterstattung machen, auf jeden Fall.
Welche Konsequenzen hat das fürs Berufsbild, für das journalistische Selbstverständnis? Denn das heißt ja auch, ich muss in gewisser Hinsicht auf meine Autorenschaft verzichten und das Material anderer verarbeiten. Das ist ja psychologisch vielleicht gar nicht so einfach.
Für den Journalist ist das eher schade, wenn man ja glaubt, man könnte sozusagen das Vor-Ort-Sein ersetzen mit diesen Stimmen. Und wir können ganz, ganz deutlich feststellen, dass auch in den Redaktionen, wenn irgendetwas passiert, diese Leute, die die Tweets kuratieren, immer Leute sind, die dann vor Ort waren. Also im Nahen Osten ist es dann zum Beispiel so gewesen, ich weiß es bei der Iran-Revolution, ich habe kurz danach mit jemandem von CNN gesprochen, dass sie damals jemanden hingesetzt haben, der eben schon in Teheran war, der wissen konnte, dieses Bild, was ich da gerade sehe, das Video, das ich sehe, ist das diese Straßenecke oder nicht, und der die Sprache gesprochen hat. Das heißt, das Vor-Ort-Sein, das ist immer noch wichtig für den Journalisten und sogar wichtig, wenn man nicht vor Ort ist, sondern kuratiert.
Worin besteht denn aber die Kompetenz des Kurators? Was muss der genau mitbringen?
Also bei einer Situation, im Fall eines Ereignisses, muss er eigentlich mit den Gegebenheiten dieses Ereignisses vertraut sein. Das heißt, er muss entweder bei einem fremden Land die Sprache sprechen, er muss sich vor Ort auskennen. Im Grunde genommen ist es so etwas wie, ja, er muss die Rolle eines Korrespondenten erfüllen, der eben nicht mehr vor Ort sein muss, aber er muss sich vor Ort auskennen. Es wirkt so, als ersetzen wir den Korrespondenten. In Wirklichkeit ist das aber nicht wahr. Das Wissen, das der Korrespondent hat, was ist vor Ort wirklich die Gegebenheit? Findet das wirklich vor Ort statt? Kann ich das auf diesen Bildern sehen? Was für eine Sprache wird gesprochen? Worüber reden die? Das sind alles Sachen, die sind nach wie vor wichtig. Das heißt, man hat sozusagen eine Art von virtuellen Korrespondenten, jemand, der dort gewesen sein muss und im besten Falle vielleicht sogar dort vor Ort ist.
Nun gibt es aber Unmengen von Quellen, sehr viele, und man will ja auch keine auslassen. Sie sagten, man kann da zum Beispiel eine statistische Erfassung machen, um zu einer Bewertung zu kommen. Aber ist es nicht auch denkbar, dass generell Maschinen solche Quellen auswerten und dass man dann vielleicht auch irgendwann mal auf die Kompetenzen des Kurators verzichten kann?
Ich glaube, dass das schon etwas ist, was wir diskutieren müssen. Wir werden in Bezug auf Texten verschiedene Qualitäten in Zukunft auf uns zurollen sehen sozusagen und uns damit anfreunden. Wir werden Textquellen haben, die von Menschen überprüft sind und eine höhere Qualität haben. Und wir werden Textquellen haben, die einfach durch Algorithmen durchlaufen und eine niedere Qualität haben. Das kann man sinnvoll einsetzen und damit kann man natürlich wie immer Unfug treiben, indem man einfach sozusagen die menschliche Arbeitsstelle Journalist abschafft. Wir sehen das aber, dass das sinnvoll ist. Teilweise, also CNN benutzt das beispielsweise schon so, dass sie einfach sogenannte Feeds, also ja, das Durchlaufen von Social Media zu bestimmten Themen anwenden und einfach sagen, dieser haben wir nicht überprüft und da drüben haben wir etwas überprüft. Das ist natürlich auch immer ein Unterschied, ob es sich jetzt um ein hartes Ereignis oder ein weiches Ereignis handelt. Also im Fall der Fußball-Weltmeisterschaft ist es etwas anderes als wie jetzt beim Tsunami in Japan.
Schließen wir nochmal den Bogen zu unserer Ausgangsfrage zu Storify.com. Sie sagten, das ist noch ganz am Anfang. Welches Potenzial messen Sie dem bei? Glauben Sie, das wird was?
Also ich glaube, dass das als Tool wichtig ist, weil wir so etwas brauchen, mit dem wir einfach Social Media einbinden können. Ich glaube aber nicht, dass das eine Plattform ist für wirklich harte Nachrichten, weil ich, als Leser möchte man doch zu einer Institution gehen und man kann nicht irgendeine Plattform aufmachen und dann gucken und dann sieht man das eingebunden. Man möchte schon diese Wucht haben, die eben journalistische Institutionen sich über die Jahrzehnte erarbeitet haben und diese Glaubwürdigkeit, die sie verkörpern, ist tatsächlich gerade im Zeitalter des Internet extrem wichtig. Ich glaube trotzdem, dass Storify eine Plattform sein kann, die von vielen benutzt wird, allerdings jetzt nicht als Ersatz für Nachrichtenseiten.
Mercedes Bunz, langjährig auch für den Tagesspiegel und Guardian tätig, über das Zusammenspiel von Social Media und Journalismus. Vielen Dank nochmal nach London.
Good at Me, so heißt dieser Track von Field Mouse. Und Field Mouse ist eine kleine, junge Band aus New York. Kennengelernt haben sich die Musiker zum Teil am Musikkonservatorium und haben jetzt übers Netz ihr erstes Album veröffentlicht. Das gibt's bei Bandcamp. Dort kann man den Preis selbst wählen. Oder man kann bezahlen auch ein schickes, neumodisches Verfahren per Tweet. Also wer einen Tweet mit dem Link zum Album verschickt, der bekommt all die Songs für umsonst und hat dann freundlichen Indie-Pop sehr sympathisch auf seinem Rechner. Das war also mein Beitrag zum Thema von Musikern generierter Content.
Ja, und weiter geht's mit user-generiertem Content und der wird immer mehr Teil des Journalismus, so viel ist klar. Frage aber ist, wie lassen sich Quellen tatsächlich verifizieren oder anders gesagt, wie manipulierbar sind soziale Medien? Sonja Bettel mit einem Bericht.
But it seems as if Anonymous is out of the game. This time they've taken
when
their revenge
the security
against
company
the
by the name of H.B. Gary, the so-called cybersecurity intelligence firm.
There was a man that worked for this called Aaron Barr, and he
Anonymous took down their website, stole thousands of emails and posted them on the internet.
Als an einem Sonntag Anfang Februar Server der US-amerikanischen IT-Sicherheitsfirma H.B. Gary geknackt wurden, war der Spott in der Netzgemeinde groß. H.B. Gary-Chef Aaron Barr sagte zwei Tage davor in einem Interview mit der Financial Times, dass er die Identitäten der wichtigsten Figuren von Anonymous enttarnt habe. Anonymous ist jene lose Netzgemeinschaft, die im Dezember zur Verteidigung von WikiLeaks DDoS-Attacken auf mehrere Websites gesetzt hatte. Mit seiner Ankündigung, Anonymous-Mitgliedern auf die Spur gekommen zu sein, zog sich Aaron Barr nun seinerseits die Rache von Anonymous zu. Die Website der Firma H.B. Gary und der Twitter-Account von Aaron Barr wurden gekidnappt, seine Mobiltelefonnummer, Sozialversicherungsnummer und Adresse veröffentlicht und rund 60.000 E-Mails der Firma gestohlen und ins Netz gestellt.
Greetings, H.B. Gary. Your recent claims of infiltrating Anonymous amuse us, and so do your attempts at using Anonymous as a means to garner press attention for yourself.
Sehr peinlich für eine Sicherheitsfirma, die eigentlich für die US-Regierung Angriffe von Hackern abwehren sollte. Viel alarmierender ist jedoch, was ein Autor, der sich Happy Rockefeller nennt, 10 Tage später auf dem amerikanischen Politblog Daily Kos enthüllt. Er habe im E-Mail-Konvolut von H.B. Gary detaillierte Hinweise darauf gefunden, dass die Sicherheitsfirma für die US-Regierung ein sogenanntes Online Persona Management Service entwickelt oder entwickeln soll. Der Auftrag dafür war demnach Ende Juni vergangenen Jahres auf einer Regierungsseite öffentlich ausgeschrieben worden. 50 User-Lizenzen mit je 10 Personas wurden da verlangt, die technisch, kulturell und geografisch konsistent sind. Gemeint sind damit künstliche Nutzer von Social Media, die man vorbereiten und bei Bedarf einsetzen kann. Die Nutzer sollen den Eindruck erwecken, als ob es echte Menschen mit E-Mail-Adresse, Facebook-Freunden, MySpace-Fans, Statusmeldungen, Kommentaren, Likes und Tweets wären. Sogar Check-ins für Orte von Konferenzen waren laut E-Mails von H.B. Gary-Mitarbeitern geplant. Was die US-Regierung mit diesen künstlichen Social-Media-Usern plante, ist nicht bekannt. Bekannt ist allerdings, dass Marketingfirmen seit längerem echte Menschen dafür bezahlen, im Social Web für Produkte oder Firmen zu werben. Bei der Firma YouSocial beispielsweise kosten 4.000 reale Facebook-Fans derzeit im Sonderangebot nur $555.30. Warum nicht gleich gefälschte User anbieten? Wenn FBI oder CIA Personas erfinden wollen, geht es aber sicherlich nicht darum, das Geschäft anzukurbeln oder Touristen ins Land zu locken. Heißt es doch dezidiert in der Ausschreibung, die Personas sollten in nahezu jedem Teil der Welt eingesetzt werden können. Das bedeutet also vermutlich, es soll der Eindruck erweckt werden, als ob sie vom Tahrirplatz in Kairo, von einem Hinterhof in Tripolis oder einem Dorf in Afghanistan twittern oder facebooken. Zu erkennen, dass es sich bei einer Person im Social Web um eine künstliche Identität handelt, ist unter derlei Umständen wahrscheinlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Außer man kennt jemanden aus dem physischen Leben und weiß anhand gewisser Codes auch im Netz, dass die Person selbst spricht und nicht jemand anderes über den gehackten Account.
Sonja Bettel über die Manipulierbarkeit von sozialen Medien.